tatsächlich haben wir mit unseren Biozidprodukten sehr, sehr große Probleme auf dem Markt blitzen. Im Januar diesen Jahres wurde die Biozidverordnung angepasst. Da fallen unsere Produkte aber nicht drunter. Und das führt gerade dazu, dass aber Amazon trotzdem sagt, okay, es ist ja ein Biozidprodukt, das sperren wir erstmal, weil es ist ja beratungspflichtig. Ja. Und da eben auf Amazon-Seite jemand zu finden, der das dann auch versteht und nachvollziehen kann, ja, stellt uns gerade auch vor große Herausforderungen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Heute zu Gast Sonja Küsters, Teamlead E-Commerce und Performance Marketing bei Melorut. Moin Sonja, schön, dass du da bist.
Hi Florian, hi.
Ja, ganz neue Branche, die wir hier im AOM-Podcast so noch gar nicht hatten. Es geht um das Thema Chemie. Erzähl doch gerne mal so ein bisschen, wer ist Melorut und vielleicht bevor du das machst, einmal so ein bisschen, wer du bist und wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute bist.
Ja, gerne. Also mein Name ist Sonja Küsters, ich bin 34 Jahre alt und bin mittlerweile schon relativ lange auch im Online-Bereich unterwegs. Bei Melorut bin ich jetzt seit gut 3,5 Jahren und habe hier klassisch angefangen als Online-Marketing-Managerin. Da gehört mir noch den Bereich Marketing an. Das hat sich aber inzwischen alles, wurde das ein bisschen umstrukturiert. Und in der Zwischenzeit bin ich dann eben Teamlead für den Bereich E-Commerce und Performance-Marketing geworden. Und inzwischen gehören wir auch dem Bereich Vertrieb an, weil eben das Ziel ist, ja, den stationären Vertrieb und den Online-Vertrieb ja ein bisschen stärker noch in Einklang zu bringen, Synergieeffekte zu nutzen und einfach zu schauen, okay, wo können wir noch voneinander lernen?
Ja, spannend. Das heißt, du verstehst sowohl die Marketingbrille als auch die Sales-Brille, jetzt vielleicht auch primär auf den Online-Sale bezogen. Das finde ich ganz spannend. Weil wir leben ja heute in einer Zeit, wo die Marktplätze, die ja eigentlich immer eher im Lower Funnel verortet waren, das heißt Sales, 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 auch immer interessanter irgendwie für Marketing werden. Wie war das, als du damals angefangen hast mit Marketing? War irgendwie Marktplatz damals da verortet oder ist das irgendwie erst neu dann irgendwie entstanden, als du in den Sales-Bereich gekommen bist? Wie war das?
Nee, als ich im Marketing gestartet bin, da gehörte die Marktplätze noch zum Bereich E-Commerce. Also den Bereich E-Commerce gab es dort schon. Das war aber komplett getrennt voneinander. Und da hat man eben gesagt, okay, also auch das macht irgendwie keinen Sinn, also dass wir Online-Marketing und E-Commerce getrennt haben. Ja, und so hat man dann das auch zusammen gelegt, um dann eben auch da zu gucken, okay, also Online-Marketing und die Marktplätze, das geht ja auch eng miteinander einher, ne? Also uns ist ja auch wichtig, dass wir die Marke entsprechend auf den Marktplätzen ja darstellen, wiedergeben können. Genau.
Okay, und dann kann man sich das so vorstellen, dass Marketing dann auf euch zukommt und sagt, Mensch, wir haben ja irgendwie mit der Marke die und die Positionierungsstrategie, das stellen wir uns vor. Wie könnt ihr das auf Marktplätzen umsetzen? Oder ist Marketing quasi auch noch mit so einer eigenen Division in der Marktplatzwelt unterwegs bei marketingrelevanteren Formaten, sei es jetzt irgendwie solchen Brand-Awareness-Kampagnen, Prime-Video und Co.? Oder briefen die erstmal an euch alles und ihr macht?
Ja, das läuft eigentlich sehr, sehr eng zusammen. Also in der Regel ist es so zum Beispiel, wir haben jetzt ein neues Fahrzeugpflegesortiment bekommen. Und dann läuft das eigentlich so, dass eher der Anstoß von unserer Seite aus kommt. Also dass wir sagen, okay, für die Marktplätze oder für die Aktion brauchen wir das und das von euch. Und dann sprechen wir miteinander und gucken, okay, wie kriegen wir das am besten umgesetzt und bekommen dann den Input vom Marketing dafür.
Ja, okay. Und Input, dann meinst du dann irgendwie so Creations, also irgendwie Bild,
ja, genau.
Bildkonzepte und so weiter.
Genau.
Ja, okay. Und wenn es so zum Thema irgendwie so Werbebudgets und sowas dann geht auf den Marktplätzen, beteiligt Marketing sich daran oder verfolgt Marketing da auch eigene Ziele und steuert eigene Kampagnen oder ist das quasi eher etwas, was aus euren Budgettöpfen und über euch
aussteht? Ja, genau, das liegt komplett bei uns. Also da hat Marketing eigentlich gar nichts mit zu tun.
Ja, okay. Macht ihr also Awareness-Kampagnen bei Marktplätzen? So irgendwie Video und sowas?
Video noch nicht, aber Also normale Anzeigen schalten wir bei Amazon, ja.
Ja, okay. Aber schon in erster Linie so Lower Funnel, das heißt irgendwie sponsored.
Ja, genau.
Ja. Ja, okay. Und macht ihr so klassischerweise Marketing, macht ihr solche Sachen wie TV, YouTube-Ads, TikTok-Ads und so weiter?
Jein, würde ich mal sagen. Also da sind wir noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Tatsächlich, wir machen Google-Ads und sowas. Das läuft aber dann tatsächlich auch alles über meinen Bereich. Instagram sind wir mittlerweile ganz gut, würde ich sagen. Wir haben da gerade auch eine größere Kampagne, dann in Zusammenarbeit mit einer Agentur. TikTok beobachten wir natürlich, sind wir aber selber noch nicht so richtig aktiv, einfach weil uns da die Kapazitäten fehlen.
Ja, ja. Wie schaust du auf das Thema so TikTok-Shop? Wird das für euch mit eurer Marke und so, wird das ein relevantes Thema?
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das anlaufen wird. Das soll ja jetzt um Ostern kommen. Wir gucken uns das auf jeden Fall an und werden auch beobachten, okay, wie tummelt sich da der Wettbewerb, wie verhalten die sich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das insbesondere für den Reinigungsbereich auch sehr, sehr spannend sein kann. Aber du brauchst halt den entsprechenden Content dafür, ne? Und da wir das aktuell, wie gesagt, ressourcenbedingt nicht gestemmt bekommen, wird das jetzt für den ersten Step, beobachten wir das, aber wird das kein weiteres Thema sein. Mittel- bis langfristig, denke ich, werden wir nicht darum herumkommen.
Ja, also was ich so beobachte, ich bin jetzt mit ein paar mittelständischen Marken ausgetauscht und die haben sich halt auch gefragt, okay, was machen wir da? Und gerade die Größeren sind da natürlich in Gespräche gegangen mit TikTok. Ja. Und die Erwartungshaltung war eigentlich so ein bisschen, okay, mir wird vorgestellt, was habe ich da für Shop-Gestaltungsmöglichkeiten, was kann es für passende Creator geben, mit denen ich zusammenarbeiten kann und. So, das war die Erwartungshaltung und die Realität war dann nachher, ja, okay, wie viel 1000 Budget wollt ihr in die Hand nehmen, irgendwie 200.000 Werbebudget, dann geben wir noch einen Added Value von irgendwie 5% drauf, wo die Marken halt auch gesagt haben, okay, stopp. Irgendwie hatten wir gar nicht geplant, da jetzt direkt so große Werbebudgets irgendwie in die Hand zu nehmen. Und B, ist jetzt 5% auch nicht so richtig viel, wenn man das so vergleicht mit anderen Kanälen. Dementsprechend ist da auch so ein bisschen die Erkenntnis dann gewachsen. Gut, wenn wir da stattfinden wollen, dann müssen wir es irgendwie in die eigene Hand nehmen, irgendwie mit eigenen Creator-Kooperationen. Weil, muss ja auch sagen, ob jetzt so ein Mittelständler aus eigenen Reihen da auf einmal jetzt diverse virale TikToks-Videos rausschießen wird, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Das sind wahrscheinlich, also bei den meisten, es wird wahrscheinlich eher irgendwie eine Kooperation halt sein. Und dann frage ich mich so ein bisschen, ob es eher nicht so ist, dass wenn man halt irgendwie im Influencer-Marketing generell stattfindet, dann eben auch auf TikTok stattfindet. Aber jetzt nicht quasi der Weg ist, okay, weil es jetzt TikTok-Shop gibt, steige ich jetzt groß ins Influencer-Business ein. Wer weiß, ne? Aber das fand ich schon irgendwie so interessant, was dann irgendwie so die ersten Erfahrungen waren, die aus diesen Gesprächen mit TikTok so resultiert sind.
Ja, genau. Ich glaube, man muss einfach auch gucken, okay, wie wird das generell angenommen, ne? Und passt das dann eben auch zur Zielgruppe? Also jetzt ist ja TikTok verhältnismäßig jung. Unsere Zielgruppe ist tendenziell eher ein bisschen älter. Und da ist eben halt dann noch schwierig zu gucken, okay, oder muss man halt überlegen, wie steuert man da die Budgets? Macht das eben Sinn, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt einen Teil und stecken den da in TikTok? Und wenn das dann nicht angenommen wird, dann ist natürlich auch irgendwie, ja, Banane. Das macht ja keinen Sinn. Deshalb, wir beobachten das erstmal und gucken, wie sich, wie gesagt, der Wettbewerb da verhält. Und wie aber auch, ja, die User sich da verhalten, also wird es tatsächlich so angenommen. Und dann muss man eine Entscheidung fürs Unternehmen treffen.
Ja, finde ich einen vernünftigen Ansatz. Dann lass uns noch mal so ein bisschen in eure Marke, in eure Produkte, in eure Zielgruppe eintauchen. Wer ist Melaroot?
Ja, sehr gerne. Wir sind Spezialreinigungshersteller und haben Reinigungsmittel und Pflegemittel für alles so im Haus und Garten und wie eben gerade schon gesagt, jetzt ganz neu auch ein Fahrzeugpflegesortiment. Ich denke, viele kennen vielleicht die grüne Kanne aus dem Baumarkt. Also das ist vor allem ja jetzt zur Zeit um Ostern, kommt man da kaum drum rum, wenn man in den Baumarkt reingeht, läuft man quasi in vielen Fällen fast gegen unsere grüne Kanne. Ja, das ist so das, wo wir klassisch auch herkommen, der Baumarkt. Wir sind aber inzwischen auch relativ stark in der Drogerie und im LEH vertreten. Also auch da trifft man immer mal wieder auf Mellow-Produkte. Dann natürlich eher so Schimmelentferner oder Bad und Sanitär. Genau, wir wurden 1981 von Heinz Riedel gegründet, also sind Familien geführt, sitzen in Brüggen am Niederrhein und inzwischen wird die Firma von der Tochter von Heinz Riedel als Gesellschafterin weitergeführt und wir haben dazu noch einen angestellten Geschäftsführer, den Markus Roth.
Okay, ja, spannend. Gib mir mal ein Gefühl so für die Größe. Ich meine, veröffentlicht ihr das? Wie viel Umsatz da so grob hintersteht in den letzten Jahren hinterstand?
Ja, also das weiß ich jetzt nicht, ob ich das verraten darf. Deshalb würde ich das jetzt lieber nicht sagen.
Ja, okay. Aber ihr sagt, okay, ihr seid im Baumarkt irgendwie gewachsen. Und das sind dann, wenn ihr jetzt diese typische grüne Kanne haben, was ist der Nutzen? Also ist das irgendwie, ist das eine Art Biozid? Ist es gegen Unkraut, gegen Ungeziefer? So, was ist der?
Ja, die grüne Kanne ist gegen Algen- und Grünbelag. Also das ist so dieses, das Grüne, was du auf dem Boden oder an Häuserfassaden relativ häufig jetzt zur Jahreszeit siehst. Und das geht mit der grünen Kanne. Also das ist halt ein anwendungsfertiges Gemisch. Das trägst du dann auf, lässt das einwirken und dann verschwindet es quasi von ganz allein. Also ja, kann man wirklich nur empfehlen.
Ja, okay. Aber sind wir da schon wirklich in diesen kennzeichnungspflichtigen Chemikalbereich? Also wirklich irgendwie Biozid und so? Ich kenne das nämlich aus anderen Produktbereichen. So, wir haben irgendwie über zig Jahre mal irgendwie in der so Teich- und Wasseraufbereitung waren wir aktiv und da gab es eben auch viel so Algenentferner und da gab es teilweise irgendwie biologische Algenentferner, dann gab es aber eben auch Biozide, die natürlich nochmal so ein bisschen wirksamer waren. Da hast du natürlich dann irgendwie Kennzeichnungspflichten und teilweise auch ein bisschen Ärger auf Marktplätzen aufgrund dessen, dass irgendwie teilweise neue Zertifikate eingereicht werden müssen. Es kommt zu Sperrungen und so weiter und da muss man sehr hinterher sein. Das heißt, seid ihr da irgendwie auf einer biologischen Ebene, seid ihr auf einer Biozidebene unterwegs oder sowohl als auch?
Ja, also tatsächlich haben wir mit diesen, mit unseren Biozidprodukten vor allem jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr große Probleme auf den Marktplätzen, weil seit Januar diesen Jahres wurde die Biozidverordnung angepasst. Und zwar so, dass einige Biozidprodukte nicht mehr frei verkäuflich sind. Das heißt, sie dürfen nur nach einer Beratung im Markt oder eben auch online verkauft werden. Da fallen unsere Produkte aber nicht drunter, weil wir zum Teil Rezepturen dann ein bisschen optimiert haben. Ja, oder weil sie eben auch vorher schon nicht drunter gefallen sind. Und das führt gerade dazu, dass aber Amazon trotzdem sagt, okay, es ist ja ein Biozidprodukt, das sperren wir erstmal, weil es ist ja beratungspflichtig.
Ja.
Und da dann hinzukommen und erstmal den richtigen Ansprechpartner zu finden oder also das Belegen ist ja grundsätzlich kein Problem von unserer Seite. Wir haben ja alle regulatorischen Dokumente dafür, aber da eben auf Amazon-Seite jemand zu finden, der das dann auch versteht und nachvollziehen kann, dass es eben kein Produkt ist, was dieser Beratungspflicht unterliegt. Das ist stellt uns gerade auch vor große Herausforderungen und ist natürlich auch total ungünstig, weil jetzt ja der Zeitpunkt ist, wo eben diese Produkte auch gekauft werden. Und wenn die dann gesperrt sind, ja, das ist natürlich doppelt ärgerlich. Ne?
Ja, ich erinnere mich. Also ne, wir haben auch vieles im Bereich irgendwie Home und Garden. Und da gibt es ja wirklich, das ist ja, da kannst du ja wirklich die Uhr nachstellen, wenn es die ersten warmen Tage gibt, genauso jetzt so zu dieser Jahreszeit, wie das auf einmal explodiert. Und die Nachfrage irgendwie gefühlt innerhalb von wenigen Tagen einfach in die Höhe schnellt. Und dementsprechend ist natürlich dann, wenn man zum falschen Zeitpunkt dann da irgendwie nicht sichtbar ist oder gesperrt ist, steckt natürlich auch ein ernsthafter Schaden halt hinter, ne? Ein potenziell ernsthafter Schaden.
Ja, absolut. Und bei uns ist ja also regelmäßig, dass wir irgendwie Änderungen haben, ne? Oder jetzt im nächsten Jahr steht ja das die CLP-Verordnung an. wo es dann auch um neue Kennzeichnungen und eine neue Einstufung der chemischen Stoffe und Gemische geht. Und das betrifft uns natürlich auch ganz, ganz enorm. Und also da sind wir jetzt schon am Überlegen und am Planen, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir da irgendwie einen ordentlichen Übergang auch vor allem bei Amazon haben, ne? Dass sie dann verstehen, okay, wir erfüllen alle rechtlichen Anforderungen und ihr müsst unsere Produkte nicht rausnehmen, nicht sperren oder uns nicht einfach zurückschicken, sondern wir als Hersteller sorgen schon dafür oder uns ist uns natürlich auch daran gelegen, dass wir da regulatorisch überall auf der richtigen Seite sind, ne? Und ja, das ist schwierig.
Was ist da euer Ansatz? Also wenn du sagst, ihr bereitet euch da schon vor, also wie setzt ihr auf Kommunikation mit Amazon oder was ist da der Weg?
Ja, genau. Also erstmal haben wir intern haben wir ein eigenes Team, was sich eben nur um diese regulatorischen Anforderungen kümmert. Ne? Mit denen sind wir natürlich im ganz, ganz engen Austausch, eben, dass wir auch alles dann auf den Plattformen entsprechend umsetzen. Und das versuchen wir dann, wir haben Ansprechpartner im Vendor-Bereich, an den entsprechend weiterzugeben und dann mit dem zu gucken, okay, welche Schritte sind denn notwendig, damit der Übergang eben flüssig ist und wir da nicht mit extremen Retouren oder wie auch immer dann konfrontiert werden.
Ja, ich muss sagen, ich kann das Problem total verstehen. Also ich weiß noch, wie es damals auch bei uns war, beziehungsweise bei den Unternehmen, die wir da begleitet haben. Da ist es teilweise auch, ne, selbst wenn man reingeschrieben hat, irgendwie explizit irgendwie in einem Bullet Point, es handelt sich um kein Biozid, sondern eine biologische Alternative. Ja. Hat gereicht. So, der Marktplatz hat trotzdem dann gesperrt. Wirklich irgendwie verrückt. Und das war auch der Grund, also wir haben ja jetzt irgendwie da unsere Software Robbed irgendwie auch entwickelt, damit wir genau solche Sachen mitkriegen. Ne? Dass wenn da irgendwie ein Produkt auf einmal gesperrt wird und so weiter. Oder halt auch nur in der Sichtbarkeit irgendwie ausgesetzt wird, dass man das sofort mitbekommt. Gerade weil, ne, wie du schon sagst, jetzt zum Saisonstart das extrem kritisch ist. Wenn man da zur falschen Zeit dann mal irgendwie nicht sichtbar ist. Und im schlimmsten Fall kriegt man das ja auch gar nicht mit, so dass ein Produkt einfach ausgeblendet wird. Oder so. Und das wird natürlich nach einer gewissen Produktanzahl und so schon dann irgendwann auch halt schwierig, das halt alles irgendwie manuell zu monitoren. Das heißt, das kann ich total verstehen. Und was sagst du, wie schnell kriegt man dann sowas im Durchschnitt irgendwie heute wieder hin? Dass sowas dann quasi, dass man das am Amazon irgendwie oder jetzt den Marktplatz erklärt hat, Mensch, wir haben doch hier alles eingereicht und. Mhm. Und was ist überhaupt so der typische Sperrgrund? Also gibt es überhaupt heute noch das Szenario, dass wir jetzt wirklich gerade keine große Neuerung haben? Na, jetzt irgendwie keine neue Verordnung, die in Kraft tritt, sondern einfach zwischendurch Produkte gesperrt werden, weil da irgendwie Biozid drinsteht? Gibt es das noch?
Also die Produkte, die wir aktuell gesperrt haben, da ist es tatsächlich so, dass die sich jetzt auf diese neue Biozidverordnung beziehen. Und das läuft jetzt seit bestimmt 2-3 Wochen oder so. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt kurzfristig, also ich würde jetzt mal ungefähr sagen, so 3-4 Wochen dauert das schon, bis die Produkte dann wieder live geschaltet werden. Was einfach daran liegt, also du eröffnest dann Fall, dann hast du natürlich dann in der ersten Instanz Ansprechpartner, die es selber wahrscheinlich nicht so richtig einordnen können. Wie gesagt, dann versuchen wir es über einen Vendor-Manager, dass wir von zwei Seiten da irgendwie rankommen. Aber das geht dann auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also das braucht schon immer seine Zeit. Deshalb, ich glaube, 3-4 Wochen, bis so Produkte oder bis das bei den Produkten jetzt, bis die dann wieder freigeschaltet werden, das ist schon realistisch. Wir haben aber tatsächlich auch ein Produkt, das ist inzwischen seit 2 Jahren gesperrt. Da ist es aber nur, dass anscheinend im Lager von Amazon irgendwie was ausgelaufen und dann sehen die, okay, es ist ein chemisches Produkt, da fragt keiner weiter nach, sondern dann wird das einfach erstmal gesperrt.
Ja.
Und also, wenn man diesen Nachrichtenverlauf sich da anguckt, da kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, weil das ist, es ist total absurd irgendwie, mit was für Vorwürfen die da kommen und egal, was man da macht und tut und egal auch, wie man es beweisen kann, dass das vielleicht eine Ausnahme war oder vielleicht auch einfach ein Handlingfehler auf Seiten des Mitarbeiters bei Amazon, keine Chance. Also es ist, man wird da immer nur weitergereicht und kommt da irgendwie gar nicht zum Zug. Ne? Und dann ja, das ist dann halt sehr, sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, jetzt die Produkte, die die Biozidverordnung betreffen, da bin ich optimistisch, dass die jetzt kurzfristig wieder freigeschaltet werden.
Ja, ja, das kriegt ihr schon hin. Ich drücke euch da auf jeden Fall ja, den Daumen. Danke. Aber ich verstehe, wie ärgerlich das ist. Man, es ist ja auch, also so war es auch damals, wenn man dann dieses typische Thema hat, man hat Handelspartner und so, gehen wir nachher bei euch auch nochmal drauf ein. Und dann kommt es irgendwie zu Content-Änderungen oder so. Und wenn man das nicht automatisiert hat und was dafür mitbekommt, dann war es damals auch so, darum haben wir es damals ja auch mit irgendwie entwickelt. Wir gesagt haben, okay, auf einmal schreibt irgendein Händler irgendwas da rein und man hat auf einmal nicht mehr irgendwie die Kennzeichnungspflichten eingehalten, man hat irgendwelche Aussagen drin, die man nicht drin haben darf. Ne? Das war jetzt auch bei so einem Biozidprodukt, stand auf einmal biologisch drin und so und schwuppdiwupp. Irgendwie ist man da dann auf jeden Fall rechtlich irgendwie im schwierigen Bereich. So, also gerade jetzt hier irgendwie in so einer Produktkategorie, glaube ich, umso wichtiger, ne, dass man da wirklich eng dran ist. Und das machst du ja auch mit deinem Team. Weil wenn ich mag mir das gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn ihr da nicht mit einem dedizierten Team halt dran werden, einfach Produkte irgendwie hochschießen würdet und ja, das ist es dann. Schauen wir mal. Das wäre ja wirklich irgendwie fatal mit den ganzen Sperrungen, den Änderungen in dem Bereich und. Also echt.
Ja, absolut. Also gerade Content-Veränderungen, ne, ich meine, wir sind ja als Hersteller in der Pflicht, dass wir bei unseren Produkten, dass die Angaben da auch alle korrekt sind. Und wenn da irgendwer einfach herkommt und sagt, okay, ich ändere da jetzt einfach mal irgendwie was, ne, ob es die Bauer-Registrationsnummer ist oder keine Ahnung, einfach irgendwie, also manchmal kommt es ja auch auf Kleinigkeiten dann an, ob das jetzt, keine Ahnung, wenn wir sagen, das Produkt hat eine vorbeugende Wirkung oder eben keine vorbeugende Wirkung, wenn da sowas geändert wird, also das kann dann auch schon sehr, sehr viel Ärger bedeuten und wir haben dann natürlich Tools, mit denen wir das beobachten, wo wir dann eben auch Infos bekommen, wenn sich dann was verändert, damit wir dann auch schnell handeln können. Aber es ist natürlich auch ärgerlich. Und der zweite Aspekt, finde ich, ist, also neben den regulatorischen Sachen, aber auch irgendwie Marken-CI. Ne? Also du willst ja, dass deine Marke entsprechend überall gleich dargestellt ist. Und wenn dann einfach jemand kommt und tauscht irgendwie willkürlich Bilder aus, die dann gar nicht mehr so zur Marke passen, ist natürlich auch das ziemlich blöd.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal die große Marktplatzrundfahrt starten. Also wir haben jetzt schon über Amazon gesprochen. Wie sieht es bei euch in anderen Marktplätzen aus? Seid ihr auf eBay aktiv zum Beispiel?
Nee, also als Hersteller tatsächlich selber nicht. Da machen wir nur Amazon Vendor. Wir beobachten aber alle anderen Marktplätze, ne? Okay. Weil uns eben auch daran gelegen ist, dass unsere Produkte dann nicht für irgendwelche Ramschpreise verkauft werden, sondern da sind wir schon, oder ist es uns schon sehr, sehr wichtig, dass die UVP kann man natürlich nicht immer einhalten oder halten sich sehr, sehr viele nicht dran, aber dass es zumindest in die Richtung geht.
Habt ihr Großhandel dazwischen?
So Einkaufsgesellschaften.
Mhm. Ja, okay. Ja,
und dann verschwindet das aber auch irgendwann, also der Weg. Ne? Man kann das zum Teil, kann man das dann noch zuordnen. Da ist eben auch die Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb dann total wichtig, weil es mittlerweile ja auch viele kleine stationäre Händler gibt, die eben Amazon oder andere Marktplätze wie eBay oder Otto für sich entdeckt haben und da die Produkte dann verkaufen. Und ja, durch diese Einkaufsgesellschaften oder durch die Menge, die die abnehmen, haben die natürlich andere Konditionen als vielleicht Verkäufer, die nicht so viel abnehmen. Ne? Entsprechend sind die theoretisch auch in der Lage, die Preise vielleicht ein bisschen anders zu machen. Wie gesagt, dann gucken wir halt bei eBay, Otto ist ein Thema für uns, aber auch all die neuen asiatischen Marktplätze, die da gerade so auf den Markt kommen oder haben wir natürlich im Blick.
Du meinst so ein Temu, Alibaba und irgendwie ein Shein oder?
Was ganz genau. Also beobachten wir natürlich auch. Insbesondere mit Temu habe ich letzte Woche noch gesprochen, weil die auf uns zugekommen sind. Stand jetzt erstmal kein Thema für uns. Aber finde ich, darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Ne? Ich finde, die kommen ja sehr aggressiv gerade auch in den deutschen Markt und versuchen sich hier auszubreiten. Ich glaube aber von der Zielgruppe, also ja, glaube ich nicht, bin ich mir sicher, passt das für uns nicht so richtig. Es ist aber ja trotzdem interessant, okay, wie machen die das, dass sie so erfolgreich sind? Was kann man vielleicht davon adaptieren? Ne? Wir haben auch einen eigenen Online-Shop oder so, insbesondere hier Thema Gamification und sowas, dass man da mal überlegt, okay, das scheint ja die Leute anzusprechen, macht das Sinn, irgendwie das in abgewandelter Form zu übernehmen? Also aus so einer Brille gucken wir auf die Marktplätze, aber jetzt eigentlich nicht mit der Intention, da selber drauf zu verkaufen.
Ja, okay. Ich finde das super spannend. Wie ist das denn so, ich glaube, das ist für viele Hersteller einfach mal interessant zu hören. Demo ist auf euch zugekommen, habt ihr gesagt. Mhm. Ihr habt es auch, ich war ja neulich als Speaker auf dem Amazon Sales Kongress und da durfte ich dann auch irgendwie mit dem Vortrag von Timo irgendwie da mit zuhören. Und man merkt schon, dass die einen anderen Ansatz gehen als jetzt irgendwie in Amazon und Co. So, weil die halt sagen, okay, wir gehen aktiv eben auf die Marken zu, produzieren uns auf die entsprechenden Events und so weiter. Und ich weiß auch bei unseren Networking-Events, dass die auch da sind, teilweise mit hohen Ansprechpartnern. Das heißt, die haben Lust auf den Austausch mit Marken. Mhm. Wo man schon irgendwie sagen muss, natürlich, das ist bei so einem Amazon, die habe ich jetzt auch wenig Konferenzen erstmal so auf den entsprechenden hören. Das heißt, sag doch gerne mal, wie läuft denn so ein Gespräch ab? Also kommen die auf euch zu und geben euch dann quasi konkrete Daten über eure Kategorie, was da an Umsatzpotenzial ist, welche Konkurrenten da sind und so, oder ist das eher so ein anderer Ansatz, den die da wählen?
Also das Gespräch war tatsächlich sehr, sehr nett. Die wollten im Vorhinein Fragen haben, die wir uns stellen. Da habe ich denen eine Litanei an Fragen zugeschickt. Okay. Angefangen von, wie seid ihr überhaupt auf uns gekommen? Warum Reinigungsmittel? Aber eben auch relevante Fragen. Also wie stellt ihr das eigentlich sicher, dass eben die Produkte alle regulatorischen Anforderungen dann auch auf der Plattform erfüllen? Wie ist der Wettbewerb da? Genau, wie performen die Kategorien, die für uns relevant sind? Und dann in dem Gespräch hat man tatsächlich auch versucht, alles weitestgehend zu beantworten, wobei insbesondere dieses ganze Thema regulatorische Anforderungen auch da, also es schien mir noch nicht so ganz ausgereift, muss ich sagen. Also man sagte dann irgendwie, ja, da sind wir noch intern mit dem internen Team dran, aber also für mich kam es so rüber, okay, man kann die Produkte da listen. Und was da angegeben wird, ist so ein bisschen jedem selber überlassen. Also da gibt es keine Instanz, die das so wirklich überprüft. War nur mein Gefühl jetzt von außen. Wie es dann tatsächlich ist, wenn man da Produkte listet, weiß ich nicht. Mir wurde dann eben aber auch ein weiterer Reinigungsmittelhersteller gezeigt, der da bereits gelistet ist. Und das haben wir dann intern mal diskutiert und ja. Ich will nicht zu viel sagen, aber es war zumindest fraglich, die Art der Darstellung da auf dem Marktplatz. Und das ist dann eben auch was, also das das passt so gar nicht zu uns, weil uns eben so die Einhaltung aller regulatorischen Sachen, aber auch Qualitätsstandards etc. schon sehr, sehr wichtig ist.
Ja, das ist auch sehr verständlich. Was würdest du sagen, wie sind so die Darstellungs-, also ne, die, also was meinst du damit konkret? Also geht es für dich darum, wirklich den, also geht es ausschließlich um den rechtlichen Bereich oder geht es für dich auch um Bereiche wie, okay, ich will meinen Markenstore erstellen, ich will meine Produkte entsprechend meiner Standards darstellen. Dafür fehlen mir gegebenenfalls sogar gewisse Darstellungsmöglichkeiten, weil es gar nicht so eine Möglichkeit gibt, einen Shop zu erstellen und so weiter. Ne? Also ist es nur die rechtliche Seite oder sagst du auch von der, okay, wie kann ich meine Marke überhaupt darstellen? Bist du auch nicht zufrieden?
Die rechtliche Seite auf jeden Fall. Was die Marke betrifft, also ich glaube, unsere Marke passt einfach nicht in dieses Umfeld da. Das ist das eine. Das andere ist, also so tief war ich da natürlich jetzt, oder haben die das nicht gezeigt, ne, was es da grundsätzlich für Möglichkeiten gibt. Wenn ich aber, also ich habe mir natürlich Temo, da kennt sie auch aus dem privaten Bereich, mir das angeschaut und ich finde auch die Darstellung der Produktdetailseiten, ja, das muss schon zum Produkt passen und wie gesagt, ich glaube, da sind wir nicht der richtige Hersteller oder haben wir nicht die richtigen Produkte, die zumindest Stand jetzt, in dieses Umfeld passen.
Ja, okay. Ja, dann gehen wir da mal wieder raus. Fand ich super spannender Ausflug. Wenn wir jetzt mal wieder irgendwie, okay, ich verstehe, Amazon ist für euch der Marktplatz, wo ihr auch eigenständig aktiv seid. Im Vendor-Modell oder irgendwie Vendor-Seller parallel, wie macht ihr es?
Nee, wir machen nur das Vendor-Modell. Wie gesagt, als Hersteller sind wir als Seller auf keinem Marktplatz unterwegs. Okay.
Ja, okay. Okay, und wie seid ihr da intern aufgestellt? Also führ uns mal gerne so durch dein Team, welches Team du zusammengestellt hast, um auf Marktplätzen Gas zu geben oder beziehungsweise um jetzt als Amazon-Vendor Gas zu geben.
Ja, also wir haben einen klassischen Marktplatzmanager, der sich eben hauptsächlich um das Thema Vendor kümmert, aber auch so den Blick auf all die anderen Marktplätze hat, mit verschiedensten Tools da eben arbeitet. Das ist, keine Ahnung, Verkaufsprozesse zu steuern, das Thema Advertising oder auch das Thema Kostenmanagement dann gemeinsam mit anderen Abteilungen im Unternehmen. Dann haben wir eine Kollegin, die kümmert sich so um den ganzen Bereich Datenmanagement und Optimierungen. Also sind überall aktuelle Daten. Wie eben schon gesagt, bei uns verändert sich ja relativ oft irgendwie was. Und wenn es nur ein Wort ist, da muss eben geguckt werden, okay, wird das an allen relevanten Stellen, ist das entsprechend geändert? Die sorgt aber auch dafür, dass unser Content auf dem bei Amazon entsprechend immer aktuell ist. Also wir zeigen ja auch immer unsere Produkte und wenn sich da irgendwie Bilder ändern, muss natürlich auch da alles angepasst werden. Die macht das und mein Bereich ist eben so das ganze Thema Performance-Marketing. Ich bin so die Hauptansprechpartnerin für unsere Versandhandelskunden. Und also Versandhandelskunden sind bei uns Kunden, die eigentlich die Produkte in erster Linie online in ihren eigenen Online-Shops weiterverkaufen. Und dann bin ich eben zuständig für die gesamte strategische Entwicklung der Abteilung. Internationalisierung wird jetzt in den nächsten Jahren ein großes Thema. Und Retail-Media natürlich auch, wobei das aktuell noch ein relativ kleiner Bereich ist. Ja, so sind wir aufgestellt.
Okay, ja, spannend. Seid ihr denn aktuell nur in Deutschland? Was heißt nur? Ne? Seid ihr aktuell in Deutschland irgendwie, Europa oder wo gibt es euch quasi im Vendor schon überall?
Ja, genau. Also wir haben testweise für, ich glaube, fast drei Jahre, hatten wir ein kleines ausgewähltes Sortiment in Frankreich, was wir verkauft haben. Also online. Und das stampfen wir aber jetzt zu Ende April auch wieder ein, weil wir einfach gesagt haben, okay, das macht keinen Sinn, dass wir online komplett anders verfahren als im stationären Handel. Und jetzt ist eben der Plan und deshalb auch ein bisschen die interne Umstrukturierung, also dass wir dem Vertrieb angehören, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen da eine Schiene fahren, ne, und gucken, okay, was ist stationär relevant für uns und wie können wir das online adaptieren? Oder dass man sagt, okay, wir nehmen das und das Land, gucken erstmal, okay, was gibt es da vielleicht für relevante Online-Plattformen oder Marktplätze für uns? Da gehen wir da mit einem Testsortiment rein, gucken, wie wird das angenommen und versuchen dann den Weg über den stationären Handel. Da muss man dann zum gegebenen Zeitpunkt gucken, okay, wie funktioniert das tatsächlich am besten, ne? Oder geht man über Distributeure etc.? Das sind ja alles strategische Fragen. Das haben wir uns aber für Ende dieses Jahres auf den Plan geschrieben, dass wir da gemeinsam ein Konzept entwickeln, stationär, online, um dann eben zu gucken, okay, mit welchem Sortiment, also es wird nicht das gesamte Sortiment werden, sondern eben nur eine Auswahl und dann wahrscheinlich auch pro Land muss man ja nochmal gucken, okay, mit welchem Problem haben die denn da eigentlich zu tun? Ja. Welche unserer Produkte würden da reinpassen, dass man das dann nochmal ein bisschen individuell anpasst.
Ja, würdest du sagen, dass auch das Thema Recht in jedem Land, ich sag mal auch innerhalb von Europa, immer nochmal so ein eigenes großes Thema ist, was quasi eure Internationalisierung erschwert?
Ja, absolut. Also Ich kenne mich natürlich jetzt in den rechtlichen Bereich nicht so hundertprozentig aus, deshalb alle Angaben jetzt ohne Gewähr. Aber ich meine, dass es ja auch so ist, dass Produkte in, also die müssen ja für die verschiedenen Länder auch entsprechend angemeldet werden. Und ich glaube, auch da gibt es dann manchmal das Problem, okay, da muss man Rezepturen nochmal anpassen oder vielleicht gibt es auch gar keine Möglichkeit, die da anzumelden, ne? Dann sind sie sowieso raus. Also ja, aber wie gesagt, da haben wir unser Team intern für, die sich da sehr, sehr gut mit auskennen. Und das ist schon gut, dass man da auch direkt im Haus Ansprechpartner hat, wo man eben mal sagen kann, hör mal, kriegen wir das überhaupt in dem Land zugelassen oder macht das gar keinen Sinn, sich damit jetzt weiter auseinanderzusetzen?
Ja, okay, ja, sehr, sehr verständlich. Das heißt, irgendwie Thema Internationalisierung betrifft nicht nur euch als Marktplatzabteilung, sondern betrifft dann das ganze Unternehmen und dementsprechend ja, wird dann auch alles mitgedacht, ne? Vertriebsform, Recht und so weiter.
Ja, genau. Also okay. Wir sind natürlich im stationären Vertrieb, gibt es natürlich schon verschiedene Länder, die wir auch angeschlossen haben, aber ja, wie gesagt, grundsätzlich ist da der Gedanke, okay, alles nochmal irgendwie ein bisschen zu überarbeiten und halt einheitlich zu machen.
Also. Ja, okay, ja, verstehe ich. Hast du sonst noch was für dich jetzt in 25 noch auf der Roadmap steht? Ne? Beispielsweise irgendwie so Thema AI, beschäftigst du dich damit?
Jein, also nicht intensiv, muss ich sagen. Also tatsächlich haben wir letztes Jahr ein neues ERP-System bekommen und hatten sehr viele große Projekte im Unternehmen, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie sind dadurch sehr viele Sachen bei uns liegen geblieben. Deshalb haben wir uns eigentlich für dieses Jahr nur auf den Plan geschrieben, Sachen optimieren, die bestehenden Prozesse und alles, was im letzten Jahr dazugekommen ist. Da gibt es verschiedenste Schnittstellen, die noch nicht so hundertprozentig laufen, ne? Dass man das wirklich einmal ausbessert und dass wir dann Ende des Jahres sagen können, okay, jetzt läuft wirklich alles optimal. Toi, 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 wenn man das überhaupt irgendwann mal sagen kann. Und dann die nächsten großen Projekte, das kommt alles erst 2026 wieder.
Alright, ja, sehr verständlich. Sehr verständlich. Das ist ja durchaus eine andere Komplexität, die ihr habt. Und ich weiß auch, was bedeutet, so ein neues ERP einzuführen. Das ist nicht nur richtig teuer, sondern eben auch richtig aufwendig.
Ja, genau. Es bleibt halt vieles auf der Strecke dann auch, ne? Und ja, wenn man immer weitermacht und dann die Schnittstellen und Prozesse irgendwie weiter wachsen, aber nicht so richtig optimal sind, das führt am Ende nur zu Chaos. Muss man irgendwann mal sagen, okay, stopp, wir nehmen uns jetzt mal ein Jahr, gucken, dass wir alles wirklich glatt ziehen und fein machen. Und ja, dann im nächsten Jahr mit dieser neuen CLP-Verordnung, ich glaube, da kommt allein schon genug auf uns zu, was uns Arbeit auf den verschiedenen Marktplätzen bescheren wird. Und ja, dazu wird sicherlich dann eben noch das ein oder andere große Projekt kommen.
Alright, Sonja. Vielen Dank für die coole Session. Also da war ja echt immer viel dabei. Zwar auch super, super interessant, mal in diesem Bereich, der durchaus nicht vergleichbar ist mit jemandem, der jetzt irgendwie Tassen verkauft oder sowas. Ne? Also das ist ja wirklich bei euch. Ihr könnt nicht einfach sagen, okay, wir machen Marktplatz irgendwie nach Schema A, wie es irgendwie alle machen, ne? Sondern das ist ja für euch nochmal eine ganz besondere Situation, ganz besondere rechtliche Anforderungen und dementsprechend muss alles irgendwie doppelt und dreifach bedacht sein. Dementsprechend ja, finde ich es cool, finde ich es beeindruckend, was du und dein Team da halt irgendwie auf die Beine stellt. Ja, kann nur sagen, irgendwie, wir bleiben dran. Ne? Wer weiß, vielleicht gibt es eine zweite Podcast-Aufnahme irgendwann mal. Und vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Alright, ciao, ciao.
Tschüssi.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.